Danke für die Einladung, heute hier zu predigen. Es ist für mich ein Privileg und ich weiß das sehr zu schätzen, etwas ganz Besonderes. Vielen Dank für die Einladung an einen Dekan der Evangelischen Landeskirche, Kirchenbezirks. Ich weiß gar nicht, was ihr denkt, was ein Dekan ist. Chef von 10 heißt es ursprünglich. Und letztlich ist das eine der großen Gefahren, neben vielen anderen meiner Aufgabe, dass man denkt, man wäre ein Chef. Aber wenn es darum geht, nochmal mit euch zu teilen heute, was uns gemeinsam begeistert, dann sind wir auf der richtigen Spur. Da ist kein Chef, der kommt, sondern da sind wir miteinander über die Jahre und Jahrzehnte hinweg und ich bin wirklich begeistert, was bei euch alles gibt und gewachsen ist. Und ich schätze das sehr. Und davon leben wir sowieso in der Gemeinschaft derer, die an Jesus gemeinsam glauben. Wir leben davon, dass wir schätzen, was bei anderen Gott schenkt. Wenn es so wäre, dass wir nur einen Moment den Eindruck hätten, wir würden davon leben, dass das, was bei anderen läuft, nicht so gut läuft wie bei uns. Das ist der Anfang vom Ende, sowohl für euch als auch für mich. Deswegen freue ich mich an all dem, was Gottes Geist bei euch schenkt. Und wir haben miteinander riesengroße Schätze, die wir teilen. Der Schatz überhaupt für mich, deswegen habe ich euch das heute mitgebracht, der Schatz überhaupt für mich ist dieses Buch. Bibelbegeistert, davon möchte ich euch einiges erzählen und erzähle von diesem Buch. Eigentlich schon ein seltsamer Titel, oder? Bibel. Bibel ist griechisch und heißt Buch. Einfach nur Buch. Es gibt ja keinen langweiligeren Titel als das. Habt ihr schon mal ein Buch in die Hand genommen? Ich lese Buch. Nee, oder? Jetzt wird es aber interessant. Bibel heißt im Deutschen das Buch. Das Buch. Was für ein Anspruch. Es gibt Tausende, Abermillionen von Büchern, aber hier haben wir die Bibel vor uns. Das Buch. Denkt ihr das so? Das Buch, das allererste Buch war eine Bibel. Gutenberg hat sie gedruckt, wenige Exemplare. Damals haben sie, wenn ich es recht weiß, so 3 Ochsen gekostet. Heute wären sie 16 Millionen Euro wert. Also wenn einer bei euch daheim, sucht mal. Und wenn euch das so klar wird und du denkst, Mensch, ich muss auf meiner Bühne noch mal gucken, dann hast du ein Millimeter davon entfernt erkannt, was eigentlich wirklich bedeutet, dass die Bibel unendlich viel wert ist. Herr, dein Wort, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf hat es vor Jahrhunderten gedichtet, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Ach so. Das will ich euch ein bisschen näher erklären. Und es fällt leider nicht schwer, dazu die Schwarzfolie aufzuzeigen. Ein Buch, das ist ja unfassbar in jedem Haushalt, beinahe, aber ein Buch ohne Leserinnen und Leser. Und fangen wir nicht an, da auf die anderen zu zeigen, sondern schauen wir es bei uns selbst an. Wir sind Bibel überfüttert. Wir haben dieses Buch vielleicht schon so oft aufgeschlagen oder auch nicht, dass wir denken, daraus, aus diesem Buch ganz direkt, da kommt nicht mehr das Originale, was mein Leben wirklich stark macht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht sehr viele Bücher anschauen, die mit diesem Thema insgesamt zu tun haben und sie durchaus auch sehr wertschätzen können. Aber damit wir uns nochmal klar machen, wie irre wir dann sind, wenn uns das immer wieder passiert. Ich liebe diese Bücher, ich fände sie genial und ich freue mich über alle die, die sie schreiben, drucken, verkaufen etc. Aber eins sollten wir nicht tun, denken, dass sie das Original sind. Das sollten wir nicht tun. Ich war jetzt in Venedig. Und zwar so. Wenn man in Hamburg in der Speicherstadt in den zweiten Stock geht, dann ist dort im sogenannten Miniaturwunderland bei dieser wunderbaren Eisenbahnlandschaft auch Venedig aufgebaut. Ich sag euch, das war unfassbar. Der Piazza San Marco in seiner ganzen Sonnenlicht. Ich habe gedacht, da ist Venedig. Das ist nicht Venedig. Das ist ein Hinweis. Das ist eine Illustration von Venedig. Aber bei jedem Buch, das du liest, das Themen des Glaubens bespricht und vielleicht sogar Bücher der Bibel erklärt, bist du nicht in Venedig, sondern im Miniaturwunderland. Und was ist dein Ziel? Wenn es der Geldbeutel zulässt. Venedig im Original zu sehen. Das ist das Ziel. Alles andere überfüttert mich. Ich will das Original und es ist 0 Euro entfernt. Direktflug, jetzt, hier, da ist es. Wahrscheinlich, weil wir so überfüttert sind, gibt es auf der anderen Seite, das ist quasi genau das Gegenteil davon, jede Menge Lücken. Wir wissen gar nicht, was da läuft. Ich erkläre es an einem Beispiel. Ich bin ein absoluter Blicker, was Sportstudios betrifft. Ich habe mir schon 10-mal überlegt, ob ich nicht eine Mitgliedschaft beginne. Und einen der Eigentümer in Nagold, den treffe ich relativ häufig. Und zwar an unserem Stammtisch im Restaurant. Und er erzählt mir auch immer wieder, was da so läuft. Also ich kenne mich dort in dem Studio eigentlich so gut wie top aus. Nee. Ich glaube, wenn ich das erste Mal wirklich hingehen würde, ich wüsste nicht mal, wo man reingeht. Ich habe so eine Art Ahnung davon, was das sein könnte, aber ich weiß eigentlich nichts. Und wenn ich vor den Geräten stehen würde, ich hätte keine Ahnung, was für meinen Rücken wirklich gut ist. Obwohl ich ein ganz genaues Bild habe, wie das Sportstudio ist. Aber da gibt es Wissenslücken, die sind so tief, das glaubt man gar nicht. Schlicht und einfach deshalb, weil ich nicht dort bin. Ich denke zwar, ich bin überfüttert von der Bibel, aber eigentlich sind da Wissenslücken ohne Ende. Und das, was ich weiß, das tue ich so wenig. Wir hatten in meiner früheren Gemeinde in der Gegend von Marbach am Neckar ein Ausbildungsvikar, der hatte einen alten VW Golf und mitten auf dem Lenkrad hatte er einen Aufkleber. Ein Porsche-Aufkleber. Und ich habe mir überlegt, was passiert, wenn diesem Vikar ich zum Abschied ein Porsche vor die Tür stelle. Ich habe mir das so vorgestellt und habe gedacht, ja, der macht Folgendes. Der macht die Tür auf und nimmt die Betriebsanleitung raus. Und dann schaut er sich die Betriebsanleitung an und dann lernt er dieses und jenes auswendig, vor allem im Blick auf die Gliederung der Kapitel. Ja, vielleicht vertont er sogar ein Stück. Und damit es richtig gut klingt, das wissen wir ja inzwischen, kleine Sequenzen relativ häufig wiederholen. Ja, Gang einlegen, 5-mal. Nee. Was wird der machen? Er wird hinsitzen und wird losfahren. Das wird er tun. Und das ist bei einem Buch ein bisschen schwerer zu erklären, aber im Prinzip ist die Bibel nichts anderes als das Vehikel für das, was wir tun können in unserem Leben. Es zeigt uns und lädt uns ein, da hineinzukommen, in diesen Raum, darin zu leben und das zu tun. Es nicht einfach zu wissen, zu kennen, sondern zu tun. Wenn wir es nur wissen, dann wäre die Hutgröße 72 und die Schuhgröße, weil wir nicht gehen, 27. Das passt nicht. Mit diesen 66 Büchern fängt nicht mein Wissen an, fängt mein Leben an. Im Johannesevangelium heißt es so, dieses ist alles geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Deswegen dieses Buch. Dieses eine Buch mit 66 Büchern, das ist Gottes Gütegeschenk an uns. Und warum und wie kann es uns begeistern? Das schauen wir uns jetzt miteinander an. Warum eigentlich Bibel begeistert und wie und wozu? Und es wäre hirnrissig, ich würde euch das anhand von Sekundärliteratur erklären. Das wollen wir nicht tun miteinander, sondern heute in die Bibel selber hineinschauen. Es müsste aber schon sowas wie in der Bibel selber auch eine Gebrauchsanleitung sein. So ein Ort, wo ich weiß, genau da sagt sie mir, wie ich damit umgehe. Paulus erzählt in Apostelgeschichte 13, Vers 33 von dem, was Jesus ist und wie er ist, der große Sohn. Er sagt, das ist ja auch im Psalm geschrieben, und da gibt es ein interessantes Detail. Er erzählt davon, dass das in Psalm 1 geschrieben sei. Als Theologe habe ich da nach hinten geblättert in die Psalmen und dachte, Paulus, also was ist denn eigentlich los? Das ist nicht in Psalm 1 geschrieben, sondern das ist in Psalm 2 geschrieben. Man kann sich ja mal irren als Apostel, oder? Ein Dekan, der klüger ist als der Apostel Paulus. Hutgröße 72. Paulus meinte was ganz anderes. Zu seiner Zeit damals waren die Psalmen anders durchnummeriert. Das, was wir heute als Psalm 2 kennen, war damals Psalm 1. Und Psalm 1, so kennen wir ihn heute, war damals das Vorwort. Ein Vorwort braucht keine Nummer. Ein Vorwort sagt, wie ich all das, was jetzt kommt, wie ich das betrachte. Es war die Einleitung, es war die Gebrauchsanweisung. Und lasst uns Gottes Wort diese Gebrauchsanweisung miteinander lesen und anschauen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Warum? Bibel begeistert. Wohl dem, wortwörtlich glückselig, glücklich der, weil dieses Wort mein Lebensglück beschreibt. Und zwar nicht als Hutgröße 72, was ich weiß, sondern was ich tue. Der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt darüber Tag und Nacht. Das ist mein Glück. Ist das so? Das Lebensglück bedeutet dabei nicht, dass bei uns alles glatt läuft. Die Bibel erzählt vom Glück schon im ersten Buch der Bibel und verbindet es mit einer Person und sagt, Gott gab diesem Menschen Glück. Was meint ihr wohl, wer das war? Ein echter Glückspilz. Josef. Seine Brüder haben ihn verkauft. Die Frau seines Chefs wollte ihn verführen und hat ihn ins Gefängnis schmeißen lassen. Und ich finde immer noch viel zu wenig beachtet, aber einer der härtesten Jobs. Er hat einem geholfen, aus dem Gefängnis zu kommen, und der Typ vergisst ihn einfach. Das war Glück. Glück wohl nur deshalb, weil Gott in seinem Wort Glück völlig anders definiert. Als den Ort in meinem Leben, in dem ich in Gott ruhe und selbst die schwierigsten Zeiten durchhalte und weiß, dass er es gut macht. Das ist Glück. In diesem Sinne kann dann auch Psalm 1 sagen, Glück ist, wenn da die Gottlosen, die Sünder und die Spötter sind, da nicht sein zu wollen. Da nicht sich hinzubewegen, zunächst gehen, dann treten, dann sitzen, sondern bei Gott zu sein und sein Wort zu betrachten. Das ist Glück. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Der Baum steht in diesem Moment für den großen Halt, den unser Leben mitten in den Stürmen des Lebens gewinnt. Ich habe das am allerschönsten erfahren 2010 bei einem Ausflug ins Badische. Dort haben wir Kontakt gehabt im Vorfeld der Landesgartenschau in Nagold mit einem Baumflüsterer. Solche Typen gibt es, die haben, was Bäume betrifft, eine Ahnung, die hat sonst kein Mensch. Er hat in seinem Garten, das ist eigentlich kein Garten, da stehen überall irgendwelche Bäume. Und zu jedem dieser Bäume hat er eine Geschichte und er erzählt uns zu einem Baum und sagt, Leute, diesen Baum habe ich hier im Garten seit 2001, 26. Dezember. Klingelt da unter uns Älteren was? Lothar, der riesengroße Orkansturm. Da wurde er angerufen und die haben gesagt, Karl oder Friedrich, ich weiß gar nicht, wie er heißt, du, wir haben ein Problem, bei uns liegt über die Straße quer ein Baum. Das waren nicht wenige damals. Aber bei dem einen sagte Karl oder Friedrich oder wie er heißt, ich komme. Er kam mit seinem Traktor und Anhänger und lud ihn auf und hat ihn in seinen Garten gebracht. Ein entwurzelter Baum. Und jetzt hat er etwas gemacht, hat er erzählt. Er hat an diesen Baum eine Seilwinde gemacht und zu einem anderen festen Baum hin. Und dann hat er gesagt, ab sofort habe ich Folgendes gemacht. Jeden Monat habe ich eine Umdrehung gedreht. Und jetzt habe ich es erst gecheckt und war wirklich verblüfft. Dieser Baum hing wie ein Schluck Wasser in der Kurve, so schräg, 2010. Aber ich habe es gesehen mit eigenen Augen. Er war wieder angewachsen. Und dann habe ich gesagt, was machst du damit? Ja, hat er gesagt, ich drehe weiter jeden Monat ein Winde. Und 2020, wir können dann gemeinsam hingehen, 2020 hat er gesagt, steht der gerade. Unfassbar, oder? Wusstet ihr, dass Bäume solchen Halt haben? Was hat uns das Leben schon immer einmal entwurzelt? Aber da gibt es einen, den großen Baumflüsterer, Gott selbst, der sagt, ich gebe dir in meinem Wort ewig Halt. Ich halte dich. Dein Leben gewinnt durch die Bibel Halt. Wie äußert sich das, dass wir bibelbegeistert sind? Zum einen denke ich, es braucht und es gibt dann immer wieder eine neue Motivation. Wie motiviert warst du heute Morgen 5.10 Uhr? Gell? Null motiviert. Wer war denn? Wer war denn eishockeymäßig? Niemand. Ja. 5.10 Uhr, was für eine kranke Zeit, ja? Niemand von euch wäre heute Morgen 5.10 Uhr zu meiner Predigt da gewesen, bin ich mir sicher. Außer Klaus Peter natürlich. Er hat es mir gesagt gerade, mit seinen Augen. Aber eins ist doch wahr, wir machen die verrücktesten Dinge, wenn wir motiviert sind. Wenn wir motiviert sind. Das heißt jetzt nicht, dass ihr jeden Morgen um 5.10 Uhr ab sofort aufzustehen habt und die Bibel zu lesen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Das kann total unmotiviert und total anödend sein. Sondern die Frage ist, was motiviert mich, die Bibel zu lesen? Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich habe für dieses Jahr wie ich das manchmal mache, wieder ein Bibelwort für mich persönlich als Mottowort gezogen. Und ich habe es euch da hinten hingepeppt. Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das hat mich total motiviert, an Gott und seinem Wort ganz neu festzuhalten. Denn ich habe aus dem letzten Jahr 2017 eine kleine Geschichte zum Thema Segen so in meiner Kirche mit mir mitgebracht. Und dieses Wort zu haben und mit diesem Wort dieses Jahr zu gestalten, nicht nur dieses Wort, aber mit diesem Wort, das begeistert mich. Darauf habe ich wirklich Lust. Allerdings, das andere braucht es dazu. Es braucht Gründlichkeit. Hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Klingt nicht nach Motivation. Oder Gründlichkeit und Motivation, das sind ja die beiden größten Killer jeweils rüber und über, oder? Wenn ich nicht das Wort Tag und Nacht schon kennen würde aus der Bibel. Und zwar als große Verheißung Gottes. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Und jetzt kommt das, was ich für diesen Moment brauche. Dass ich nicht denke, ich hätte dafür zu sorgen. Tag und Nacht. Das ist einer der Bestandteile seines Segens selbst. Er sorgt dafür, dass Tag und Nacht wird. Er sorgt dafür, über alles Bitten, Wissen und Verstehen hinaus, dass ich wieder neu dazu finde, sein Wort regelmäßig zu lesen. Viele auf dem Willow Creek Kongress haben gesagt, eins, was ich mitgenommen habe, ist, dass Bill Hybels am Ende gesagt hat, wie wäre es mit einer Viertelstunde pro Tag? Was für eine einfache, was für eine naive, was für eine kleine Botschaft. Und gleichzeitig, was für eine gründliche Botschaft. Denn das Dranbleiben macht's. Mein Freund wollte in den 90er Jahren nach Norwegen und hat volkshochschulkursmäßig Norwegisch belegt. Er konnte genau zwei Worte danach. Tag heißt Danke und Thyssen Tag heißt tausend Dank. Habe ich mit ihm zusammen gelernt, wir hatten es drauf. Und dann kam folgendes Wunder. Er flog nach Norwegen und war dort ein Jahr. Und er kam zurück und er hatte diese Sprache völlig anders drauf. Warum? Weil er schlicht und einfach und ohne, dass man ihn zwingen musste, es war ein Teil seines Lebens, das gebraucht hat. Er hat damit gelebt, er hat es vertieft. Lasst uns so die Bibel nehmen und zum Schluss, wozu sind wir denn bibelbegeistert? Weil wir ja nicht mit einem Buch, sondern in einer liebevollen Beziehung zu Jesus, zu Gott leben. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Vorher wird die schwarze Folie noch einmal aufgezogen, was es bedeutet, nicht in dieser liebevollen Beziehung zu leben. So sind die Gottlosen nicht. Wie Spreu, die der Wind verstreut, darum bestehen sie nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Der Weg der Gottlosen vergeht. Baum und die Hülsen von Getreide. Das ist die Möglichkeit. Das habt ihr heute Morgen vor uns. Das eine oder das andere. Meine kommende Woche kann entweder eine Baumwoche oder eine Spreuwoche werden. Beides ist möglich. Und das allein zu wissen, ist noch überhaupt keine Macht, sondern dass ich dieses Wort zu mir persönlich sprechen lasse. Ich möchte euch zwei letzte Beispiele dazu geben. Das eine ist schon 150 oder noch mehr Jahre her. Konstantin von Tischendorf, so heißt er, war damals ein sehr, sehr bekannter Gelehrter. Er hat unheimlich viel im Bereich Altorientalistik studiert, aber eines hat ihn immer wieder bewegt. Ist dieses Bibelwort wirklich auch überzeugend? Denn die Leute zu seiner Zeit haben gesagt, das kannst du vergessen, das ist 2000 Jahre alt und wurde hunderte Mal verfälscht. Und dann hat Konstantin von Tischendorf sich weltweit umgehört und er hat ein Gerücht gehört. Niemand von uns hätte diesem Gerücht geglaubt, aber da hieß es, dort bei irgendwelchen Mönchen, an dem Ort, an dem Mose, so sagt man, damals dem Volk Israel die Gesetzestafeln gegeben hat, da am Sinai, da soll so eine Bibel existieren. Konstantin von Tischendorf hat sich aufgemacht in diesen Bereich des damaligen Ägypten und er kam in dieses Kloster nicht rein. Gott sei es geklagt, heutzutage kommt man total schlecht rein. Ich war einmal drin, das ist wirklich auch dieses Katharinenkloster wie eine Festung. Da gab es keine Tür, da gab es einen Korb. Ja? Er musste tagelang zeigen, dass ihm wirklich daran gelegen war und dann kam er rein und dann war das Nächste, er kam nicht in die Bibliothek. Und wieder in aller Geduld. Und dann hat ihm ein Mönch eine Abschrift gezeigt. Und Konstantin von Tischendorf hat sofort gemerkt, das ist eigentlich das Neue Testament im Gesamten. Das hat es bis dahin gar nicht gegeben, in Anführungszeichen, sondern nur in lateinischen und sonstigen Abschriften. Und er hat gefragt, ob er das mitnehmen darf. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber eins hat er geschafft. Er hat geschafft, in mühevoller Kleinarbeit Teile davon abzuschreiben. Und dann kam er zurück und die Leute haben gesagt, das kann nicht sein, was hast du da? Er hat gesagt, ich habe diesen Codex Sinaiticus, so heißt er, den habe ich im Katharinenkloster gefunden. Und die Leute haben gesagt, das stimmt nicht, das gibt's nicht. Aber eins müssen wir sagen, dass du das so abgeschrieben hast, das können wir auch nicht erklären. Und erst 10, 15 Jahre später war es so, dass der Codex Sinaiticus dann an die Öffentlichkeit kam und es war ein Riesendurchbruch dafür, dass die Bibel deutlich verlässlicher ist, als das alle denken. Was aber hat Konstantin von Tischendorf gesagt? Wissen allein macht überhaupt nichts, sondern er sagt, so hoch aber das Wort der Schrift über allen Worten auf Erden steht, unendlich höher als jeglicher Einfall und jegliche Anmaßung, so gilt doch auch hier der Ausspruch des Herrn, der Geist ist's, der da lebendig macht. Es geht nicht um das Wissen. Der Mensch, der um die Welt gereist ist, um zu beweisen, dass die Bibel zuverlässig ist, sagt, ohne den Geist ist diese Bibel nichts. Es geht darum, Gott zu erkennen und das Wort Gottes zu mir persönlich lebendig sprechen zu lassen. Wie passiert es? Damit bin ich bei meinem letzten Beispiel. Bei Olympia, die für mich bewegendste Geschichte, ist die Geschichte von Felix Loch. Felix Loch hat im Rodeln in 3 Läufen die Führung ohne Probleme innegehalten. Und dann kam der 4. Lauf. Und es kam, was in unserem Leben auch ganz oft kommt, die sogenannte Kurve 9. Ich habe das schon oft in meinem Leben bewältigt, was mich da und dort bewegt und bin mitten durchgesegelt. Aber diesmal klappt es nicht. Der Top-Favorit, der, von dem alle gesagt haben, ich höre noch den Reporter, Felix holt sich, Felix, der Glückliche, ja, holt sich jetzt noch Gold ab. Und er kantet an und kantet an und am Ende wird er 5. Und jetzt passiert etwas. Felix Loch sagt, 2 Dinge sind in diesem Moment für mich entscheidend gewesen und beide sind für unser Leben sehr, sehr wichtig. Das Erste, das er sagt, es gab einen Moment, einen Raum, wo ich noch einmal alleine war und auch überhaupt zur Ruhe kommen konnte. Solche Momente und Räume brauchen wir, unbedingt. Gerade dann, wenn es eine Kurve 9 gab, die uns vollständig rausgehauen hat. Aber jetzt gab und braucht es noch ein 2. Denn dort im Ziel, der Erste, der auf ihn zukam. Das war sein Trainer. Und dieser Trainer hat ihn in den Arm genommen und man hat auch genau gesehen, der hat etwas zu ihm gesagt, konnten wir nicht hören. Nach einer ganzen Zeit, und ich habe ihn bewundert, dass er die Interviews überhaupt gegeben hat, ist er her und hat Interviews gegeben. Und dann hat der Reporter ihn auch gefragt, da kam ja der Trainer auf Sie zu. Die Expertinnen und Experten unter uns wissen es vielleicht. Dieser Trainer war sein Vater. Sein Vater. Und jetzt die ganz entscheidende Frage. Der Reporter sagt, als was haben Sie in diesem Moment ihn erlebt? Als Ihren Trainer oder als Ihren Vater? Und Felix Loch sagt, als er mir ins Ohr gesagt hat, als meinen Vater. Als meinen Vater. Niemand von euch soll heute hier weg, ohne ein solches Gotteswort in ihrem, in seinem Ohr. Nicht von Gott als Trainer, sondern von Gott als dem einzig wahren, liebenden, guten Vater. Zu mir hat er gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das hat mich begeistert. Was sagt er zu dir?